Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Wir wollen beten. Ach ja, Herr, das wollen wir dir bekennen, dass du Recht hast auf unser ganzes Leben. Du unser Schöpfer und du unser Erlöser. Und wir wollen dir auch bekennen, dass wir so gern so vieles zurückhaben, was dir nicht gefällt und was wir in eigene Regie behalten wollen. Herr, wie könnten wir uns unser Herz dir geben, wenn du nicht selber uns ziehst? Und darum bitten wir dich an diesem Morgen. Zieh uns nach dir, so laufen wir mit Herzen und Verlangen. Wir legen dir auf alle Sünde und Schuld der vergangenen Woche hin. All unsere Sorge und Unruhe sei dir hingelegt. Offenbare du dich jetzt in deiner Herrlichkeit und Gnade unseren blinden Augen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todesfeind an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im ersten Kapitel des Paulusbriefs an die Korinther. Denn dieweil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Sintemal die Juden Zeichen fordern, und die Griechen nach Weisheit fragen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christum göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Wir schlagen das Lied 188 auf. Hier.
Thank you.
mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel zu lesen. Am nächsten Sonntag beginnen wir mit den Passionspredigten. Ich nehme das letzte Wort aus der Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel, Lukas 2. Er ging mit seinen Eltern und war ihnen untertan. Und Jesus nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen geht wie mir, als ich dieses Bibelwort zuerst so las, da habe ich gedacht, dass dabei ein sehr unwichtiges und farbloses Wort, Jesus nahm zu an Alter, der tut das nicht und so, nicht an Weisheit, jeden Tag wechselt. Gut, es schien mir ein etwas unwichtiger und farbloser Text zu sein. Ich werde gerade vorher erzählt, wie der 12-jährige Knabe Jesus im Tempel Aufsehen erregt hat. Und dann kommt gleich hinterher, wie er als 30-Jähriger zu Johannes dem Täufer kommt. Und da habe ich auch gedacht, nun ja, mit diesem Sätzlein, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und Menschen, mit diesem Sätzlein wird eben die Zeitspanne vom 12. Lebensjahr Jesu bis seinem 30. überbrückt. Das ist aber sonst nichts zu sagen. Und dann ging es, wie mir es immer mit der Bibel geht. Ich fing mal an, dieses Wort genauer anzugucken, anzuklopfen. Was gewöhnlich so, dass ich so einen Tag rausrenne, ich war nach Kettwig oder ins Bergische Land oder so, und kein Mensch einem reinredet und auf dieses Wort horche. Und dann ging es mir auf, dass das ein unerhört wichtiges Wort ist. Ich müsste noch viel nachdrücklicher unerhört sagen. Unerhört wichtiges Wort. Es sagt uns eine Menge über unseren Heiland. Es hat eine Tiefe, die kann ich gar nicht ausloten. Ich war drauf und dran zu sagen, ich muss 3 Predigten drüber halten. Zumindest merkt ihr daran, dass was wichtig ist, dass ich gegen alle Gewohnheit der Meder und Perser 4 Teile statt 3 habe, nicht wahr? Aber Sie brauchen keine Angst zu haben, das wird dadurch nicht länger. Aber anders kriege ich es gar nicht hin und ich weiß nicht, ob ich Sie alle mitnehmen kann auf dem Wege zum Verständnis dieses tiefgründigen Wortes. Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Mein verehrter Lehrer Professor Schlatter hatte mal ein Büchlein über Jesus geschrieben mit dem Titel Der Einzige und wir anderen. Und mein innig geliebter Freund Fritz Gräber, mein Pfarrer in Essen, oh wie fehlen uns solche Leute, der hat in seinem Freizeitenverlag dieses Büchlein herausgebracht. Der Einzige und wir anderen. Das ist genau das, was in diesem Text steht. Jesus, der Einzige und wir anderen. Ich möchte das als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben. Der Einzige und wir anderen. So, und nun sehen wir uns den Text an. Erstens, Jesus nahm zu an Alter. Nicht nur die erste Reaktion von uns ist, wie können solche primitiven und billigen Binsenwahrheiten in der Bibel stehen. Das ist doch selbstverständlich, dass jeder zunimmt in Alter. Ihr merkt es doch nicht so, ich merke es bereits doll, nicht? Aber ihr nehmt auch zu an Alter, jeder. Das ist doch selbstverständlich. Lieben Freunde, bei uns ist es selbstverständlich. Aber nicht bei Jesus. Bei Jesus ist es das Besondere. dass er zunimmt an Alter. Ich muss ihn erklären. Wir streifen die Philosophie, aber wir streifen sie nur. Hier sehen Sie, wir leben alle in der Zeitlichkeit. Wir werden dahingerissen vom Strom der Zeit. Gott aber ist jenseits der Zeit. Diese Dimension gibt es in der Ewigkeit nicht. Gott ist jenseits der Zeit. Er altert nicht, er ändert sich nicht. Dass man das Bild brauche. Wir sind gleichsam an einem Kanon treiben auf dem Strom der Zeit, der uns mitreißt. Ich würde gerne mal umkehren, manchen Tag besser leben, als ich gelebt habe. Können nicht zurück. Geht nur in eine Richtung, reißt uns der Strom mit. Nach dem Gottesdienst sind wir eine Dreiviertelstunde älter, nicht? Gott aber, dass ich mal so sage, ist das Ufer. Das strömt nicht mit. Das steht fest. Das steht fest. Und Jesus? Jesus gehört zu Gott in die Ewigkeit, wo man nicht älter wird und wo sich nichts verändert. Wie du warst in alter Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Da gehört Jesus hin. Die Bibel sagt ganz klar, er war im Anfang bei Gott. Ist nicht ganz einfach, aber schaltet nicht so schnell ab. Komm, denk mal ein bisschen. Und ich sag ja, Bildzeitung kannst du lesen, ohne zu denken. Aber eine Predigt, da musst du mitdenken, nicht? Versteht? Jesus hat mal erstaunlicherweise davon gesprochen, dass er nicht in den Strom der Zeit gehört, sondern in die Ewigkeit. An der dollsten Stellen der Bibel. Das stritten die Pharisäer und Schriftgelehrten mit ihm und das beruft er sich irgendwie auf Abraham. Und da sagen sie, hast du Abraham gekannt? Ja, sagte, den kenne ich. Und da fahren sie auf und sagen, Moment mal, Abraham hat vor 1000 Jahren gelebt. Und du bist noch nicht 30 Jahre alt und du hast Abraham gesehen. Und da sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt nicht war, ich bin ich. Der sagt er seine ganze Zeitlosigkeit. Bin ich. Entweder ist das völliger Wahnsinn, oder Jesus gehört die Seite Gottes da, wo keine Zeit ist. Verstehen Sie? Wo sich nichts ändert. Und nun steht hier, Jesus nahm zu an alles. Verstehen Sie? Das heißt, der ewige Sohn Gottes ist hereingekommen in die Menschlichkeit. In unserem Kanon treibt mit in der Zeitlichkeit. Wird älter. Wird mitgerissen im Strom der Zeit. Das ist mal so ausdrücke. Der ewige Sohn Gottes hat sich wie ein Rettungsschwimmer von dem Ufer der Ewigkeit hineingestürzt in den Fluss der Zeit, in der Vergänglichkeit, um Ertrinkende zu retten. Wie ein Rettungsschwimmer. Das ist genau die Situation. Das ist nochmal genauer schildern. Gott sah uns treiben in dem reißenden Fluss der Vergänglichkeit. Versinken. Meine Freunde, das sind die Bleigewichte unserer Sünde und Schuld. Jedes Gebot Gottes klagt dich an. Ist einer hier, der das bestreiten will? Jedes Gebot Gottes klagt dich an. Bleigewichte der Schuld ziehen dich nach unten. Gott hat uns gesehen, treiben auf diesem schrecklichen Strom der Vergänglichkeit. So hilflos, wie Ertrinkende. Meine Freunde, wir werden doch mit nichts fertig. Die Politik wird mit nichts mehr fertig. Die Wirtschaft. Und am wenigsten werden wir mit uns selber fertig. Werden sie mit sich selber fertig? Komisch konstruiert sein. Wir blind müssen sie sein. Gott hat uns gesehen, wie wir treiben auf diesem Strom der Vergänglichkeit. Oft so einsam. Es hat mich gepackt, dass in unserem Jungensblättchen, was auch junge Leute hier so aus dem Weiglaus redigieren. Das kriege ich erst zu sehen, wenn es fertig gedruckt ist. Dass in diesem Blättchen ein junger Mann geschrieben hat, die 17-Jährigen, mit einem Lied auf den Lippen weinten wir. Er schreibt ein bisschen pathetisch, aber es hat mich mächtig gepackt. Man nannte uns halbstark, zur Hälfte stark, und die andere Hälfte, keiner bemerkte die andere Seite, das Winseln hinter dem Grölen, das Hilfsbedürftige unter der dünnen Kraftschicht. Meine Freunde, das kann man von jedem von uns sagen, ja? Keiner bemerkte das Hilfsbedürftige unter der dünnen Kraftschicht. So treiben wir auf dem Strom der Zeit in der einen Richtung, reißt uns mit, nicht? In die Katarakte des Todes hinein, hilflos und verloren in Ewigkeit. Und das eine Wörtlein, und Jesus nahm zu an Alter, sagt mir, aus der ewigen Welt Gottes hat sich der Sohn Gottes hineingestürzt in diesen Strom der Zeitlichkeit, um, wer sich retten lassen will, an die Ufer der Ewigkeit zu ziehen. Können noch an ihm vorbeitreiben, sie können machen, wie sie wollen. Sie können noch anrufen, dann rettet er sie. Meine Freunde, Jesus bringt an die Ufer der Ewigkeit. Sehen Sie mal vor, dass in der Bibel Menschen, die dem Heiland gehören, sagen können, unser Heimatrecht ist im Himmel. Schon aller Platz da. Nicht? Unser Heimatrecht ist im Himmel. Oh, lassen Sie sich von Jesus auf dem Strom der vergänglichen Zeitlichkeit, der den Katarakten des Todes entgegengeht, des ewigen Todes, durch Jesus retten. Das steht in dem Wörtlein, er nahm zu an Alter. Spüren Sie, was das für ein Wort ist, nicht? So, nun kommt das Zweite. Aber es wird immer schwieriger. Ich hoffe, Sie kommen mit. Ausgeschlafen jetzt hoffentlich, nicht? Jesus nahm zu an Weisheit. Er nahm zu an Weisheit. Das könnte als eine Lebensbeschreibung von Buddha stehen. Finden Sie nicht? Oder von dem griechischen Philosophen Heraklit oder von irgendeinem anderen Weltweisen. Er nahm zu an Weisheit, wie der Schließung im Kopf hatte. Solche Weltweisen sind ja sehr geschätzt zu allen Zeiten und überall. Was bedeutet das Wort Professor im Deutschen? Da kriegen wir alle Weisheit nicht mehr. Weltweise immer kolossal geschätzt, zu allen Zeiten und überall. Solange Sie eine Weltweisheit haben, rein intellektuell, die unser Leben nicht trifft. Es hatte mal vor langen, langen Zeiten in Griechenland einen Philosophen gegeben, der wollte eine Philosophie starten, wie man göttlich leben kann. Den haben sie aber schleunigst zum Tode verurteilt. Sokrates hieß der den. Wir haben gern solche Weisheit, was stundenlang darüber reden kann und mein Leben so bald für sich. Was ist denn eigentlich die richtige Weisheit? Jesus nahm zu an Weisheit. So. Sehen Sie, in der Bibel steht das Erstaunliche, dass es eine Offenbarung der Weisheit Gottes in dieser Welt gibt. Und da steht das noch Erstaunlichere dabei, dass diese Weisheit Gottes zugleich Kraft ist. Nicht, bei uns ist Kraft und Weisheit immer getrennt. Ein Professor nicht, der kann kein Brötchen nehmen. Und ein richtiger Athlet, der ist so dumm, dass es wehtut. Nicht wahr? Verstehen Sie? Bei uns ist immer auseinander. Das Erstaunliche ist, das stand nicht im Manuskript, aber Sie verstehen, ja. Ich freue mich, dass Sie lachen und das so teilen. Verstehen Sie? Das Erstaunliche steht da, dass Gott seine Weisheit geoffenbart hat, dass sie zugleich Kraft ist. Und das Allererstaunlichste steht in der Bibel, dass die Offenbarung dieser Weisheit die Kraft ist, das Kreuz von Golgatha ist. Ich will Ihnen die Stelle noch einmal sagen. Sie haben es eben gehört, aber war es noch nicht ganz dabei. Die, verzeihen Sie, ja, aber man nimmt nicht so schnell auf. Die Griechen fragen nach Weisheit, Wir aber predigen gekreuzigten Christus, den gekreuzigten Christus, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Also, das ist ein schweres Wort. Und wir alle miteinander, ihr Pastor auch, kriegen das so schnell gar nicht mit. Aber wollen Sie es jetzt mal so annehmen einfach, dass in der Bibel steht, dass das Kreuz von Golgatha die göttliche Weisheit ist. Was heißt nun, Jesus nahm zu an Weisheit? Was heißt das jetzt? Wenn das Kreuz göttliche Weisheit ist, was heißt, Jesus nahm zu an Weisheit? Ich kann es nur so verstehen. Vom 12. Jahr an war er immer entschlossener, das Kreuz auf sich zu nehmen. Jeden Tag wurde er gewisser und noch gewisser, dass er sein Leben für Sünder hingeben wolle und hingeben müsse. Das heißt, er nahm zu an der göttlichen Weisheit. Ich möchte sterben für Caroline und für Pauline und Karl-Heinz und Wilhelm. Es gibt kein anderes Heil für sie. Wie soll ihre Schuld gelöst werden? Wie soll sie versöhnt werden? Ich will für sie sterben. Dass er immer klarer auf das Kreuz zugeht, das heißt, er nahm zu an Weisheit. Doch, ne? Denn das ist die göttliche Weisheit, das Kreuz. Meine Freunde, wenn meinem Heiland, dem Sohne Gottes, das Kreuz von Golgatha über alles wichtig ist, ist es uns auch über alles wichtig? Oder streifen Sie es mal so. Wenn das Kreuz Jesu Christi von Golgatha für Sünder aufgerichtet die göttliche Weisheit ist, ist das auch Ihre Lebensphilosophie? Und das Kreuz Jesu in der Mitte steht, ist das unsere Lebensphilosophie, unsere Weisheit oder aber eine andere? Wenn das Kreuz die Kraft Gottes ist, ist das Kreuz Jesu Ihre Kraftquelle, sind Sie angeschlossen? Aber ich muss weitermachen, jetzt kommt mein dritter Teil. Jesus nahm zu an alter Weisheit, Jesus nahm zu an Gnade bei Gott. Lieben Freunde, jetzt wird es noch tiefgründiger. Jetzt wird es noch abgründiger. Gnade bei Gott. Liebe Zeit, das braucht ein Sünder wie ich. Wenn Gott mich richtet, bin ich verloren. Ich bin froh, dass ich seine Gnade gefunden habe. Und ich beschwöre, sie verlassen sich nicht auf ihre eigene Gutheit und Gerechtigkeit. Sie fahren zur Hölle damit. Lassen Sie Ihre Sünde ans Licht kommen und suchen Sie die Gnade, solange sie zu finden ist. Wir Sünder brauchen Gnade. Was heißt denn das? Dass Jesus, der Sohn Gottes, der keine Sünde getan hat, er nahm zu an Gnade bei Gott. Kannst du verstehen? Der braucht doch gar keine Gnade. Und das Evangelium heißt, dass Jesus die Gnade gebracht hat. Wundervoll, nicht? Dass Jesus die Gnade Gottes gebracht hat. Der Schächer konnte da begnadigt werden bei Jesus. Und die große Sünderin, der Zachäus und ich. Jesus hat die Gnade Gottes gebracht, aber er braucht sie doch selber nicht, der Sündlose. Was soll das jetzt heißen? Er nahm zu an Gnade bei Gott. Jetzt muss ich ihm sagen, ich verstehe das auch nicht. Hier ist ein Geheimnis zwischen dem himmlischen Vater und dem Sohn Gottes. Das ist ein Geheimnis, in das er nicht jeden Pastor reingucken lässt. Wir sehen hier vor einem göttlichen Geheimnis, dass wir nur von Ferne, ganz von Ferne reingucken können und vielleicht ahnen können, was es heißen soll. Und nun will ich Ihnen sagen, was ich ahne, was es heißen könnte. Was könnte es heißen, Jesus nahm zu an Gnade bei Gott? Ich denke, das soll heißen, dass Gott seinen Sohn immer lieber hatte weil der genau wollte, was er wollte, nämlich das Kreuz. Entschlossener Jesus war, zu sterben, sein Blut zu vergießen für Sünder, desto mehr hat er Wohlgefallen des Vaters, denn dazu hat er die Welt geschickt. Sie müssen was neu die Evangelien lesen. Da ist zum Beispiel die Geschichte, da ist Johannes der Täufer am Jordan. Tausende kommen, lassen sich taufen. Bußfertige Leute, sie tragen gleichsam ihre Sünden in ihren Händen, um sie im Jordan zu versenken. Jeder. Und da kommt Jesus. Und da wehrt Johannes und sagt, du hast nichts zu versenken. Du hast keine Schuld. Da sagt Jesus, lass mal. Und da geht dem Johannes auf, Jesus trägt der Brüder, der Schwestern, unsere Schuld. Und in dem Augenblick tönt eine Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn, dem ich wohlgefallen habe. Wo Jesus ostentativ die Sünde der Welt auf sich nimmt, da heißt mein lieber Sohn. Versteht ihr? Gnade bei Gott heißt vielleicht, dass Gott Ja zu ihm sagt, weil er zum Kreuze geht, gehorsam. Und dann ist wieder eine Geschichte da. Da ist der Berg der Verklärung. Und da ist Jesus verklärt und Mose und Elia kommen aus der ewigen Welt und reden mit ihm, so heißt, vom Ausgang, den er nehmen sollte, von seinem Kreuz. Reden mit ihm von seinem Kreuz. In dem Augenblick tönt wieder die Stimme vom Himmel, das mein lieber Sohn. Der Vater und der Sohn sind in einer wundervollen Übereinstimmung, dass es für uns keine Errettung gibt ohne sein Kreuz, ohne sein Blutvergießen. Mein Gott, was wird aus Menschen, die am Kreuz vorübergegangen sind? Was wird aus einer Welt, die das Kreuz Jesu verschmäht hat? Ich wage es nicht auszudenken. Der Vater und der Sohn sind in wundervoller Übereinstimmung miteinander. Es gibt kein Heil, ohne dass Jesus stirbt, ohne dass er Sünde wegträgt, ohne Versöhnungsopfer wird, ohne Lösegeld zu zahlen. Und er hat das Wohlgefallen des Vaters, weil er diesen Weg geht. So verstehe ich das Wort annähernd, der fand Gnade bei Gott. Und jetzt müssen Sie heute noch einen vierten Teil in Kauf nehmen. Können Sie noch? Wäre mir furchtbar, wenn Sie einschließen. Denn ich glaube, ich habe selten eine Predigt, die mir so am Herzen liegt wie diese. Da ist das ganze Evangelium drin. Liegt ihr ewiges Heil dran, ob Sie das verstehen, was ich heute Morgen sage. Sie können gehen und sagen, es hat mich nicht interessiert. In 100 Jahren, wo wir alle tot sind, vor dem Gericht Gottes stehen, da wird es drum handeln, das hätte sich doch interessiert, nicht? Wie man selig wird. Ich kann Ihnen keine Ratschläge geben, wie Sie vernünftige Aktien kaufen können. Das kann ich nicht. Oder was für einen Wagen sie kaufen sollen, das kann ich nicht. Oder wie sie in eine Wohnung kommen, das kann ich nicht. Leute, dauernd fragen mich Leute so Quatsch. Ich weiß es nicht. Oder wie sie ein Dienstmädchen kriegen, ich weiß es nicht. Aber ich kann ihnen sagen, wie sie selig werden. Und das will ich deutlich tun. Und das ist wohl das Wichtigste. Und darum bitte ich Sie, auf den vierten Teil jetzt zu hören. Gerade. Jesus nahm zu an Gnade bei den Menschen. Na, nur schlecht 13. Als ich das begriff, da bin ich schwindlig geworden. Jesus nahm zu an Gnade bei den Menschen. Lieben Freunde, ich brauche die Gnade Jesu und bin glücklich, dass ich sie gefunden habe. Und Sie und alle miteinander brauchen die Gnade Jesu. Was soll sonst werden? Und da steht, dass Jesus die Gnade von Menschen gesucht und gefunden hat. Stellen Sie sich mal vor, so niedrig hat sich der Sohn Gottes gemacht, dass er bei uns anklopft und bittet, lieber Sünder, sei doch so gnädig und nimm mich auf. Lieber Sünder, lass mich nicht umsonst für dich gestorben sein. So klein macht sich der Heiler, er weiß, er braucht uns nicht. Meinen Sie, es fehlt dem Herrn Jesus eine Zacke an seiner Krone, wenn kein Mensch selig wird? Der allein selige Gott heißt in der Bibel. Aber er weiß, wie wir ihn brauchen. Und darum macht er sich klein und klopft an und sagt, sei doch so gnädig, mein 15-jähriger Junge. Sei doch so gnädig und nimm mich
auf, denn du brauchst mich.
Verstehen Sie?
Ja, an dieser Stelle, da ist die Welt umgedreht. Doch Herr aller Herren bittet um die Gunst, uns erretten zu dürfen. Er fand Gnade bei Menschen. Gott sei Dank, dass Sünder ihm aufgetan haben. Und ich möchte Sie von Herzen bitten, nehmen Sie ihn auf. Welche ihn aber aufnahmen, denen gab er Gottes Kindschaft, Vergebung, Leben, Leben. Ach, meine Freunde, gerade diese Karnevalstage zeigen, wie die Menschen nach Leben hungern, nicht? Und was ist das denn, armseliges? Ist ja auch kein Leben. Welche Jesus aufnehmen, finden Leben. Und das möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss noch deutlich machen in einer kleinen Geschichte. Ich las in diesen Tagen ein Buch von dem amerikanischen Evangelisten Oswald Smith. Und da gibt er eine groteske Auslegung der Geschichte vom Jüngling zu Nahen. Kennt ihr den Jüngling zu Nahen? Trugen sie einen Toten hinaus, im Tor von Nahen, durch Stadttor, und hinterher weint die Mutter. Und nun fängt Oswald Smith an, mit einer blühenden Fantasie die Geschichte grotesk auszumachen. Der Tote liegt auf einer Bahre, Leute jammern, da kommt einer und sagt, stopp mal, können wir dich einfach beerdigen? Wir müssen versuchen, den Jungen lebendig zu machen. Dem fehlt nur Bildung. Bildung bedeutet Leben. Setz mal die Bahre hin, da setzt sich der Mann hin und fängt an und liest dem Toten aus den Klassikern vor. Und diesen philosophischen Überblick, Bildung, das halbe Leben, nicht? Aber es kommt auch nicht mal das halbe Leben, gar nichts kommt, der Tote bleibt tot. Nun ist die Menge schon unruhig geworden und da drängt sich einer durch und sagt, komm, verschwinde mit deiner Bildung hier. Was einen Menschen lebendig macht, ist veränderte Verhältnisse. Wie kann denn nur solchen unhygienischen und kümmerlichen Verhältnissen ein Mensch lebendig werden? Fangt mal hier an, erstmal den Schmutz weg, dann fegen sie Straße nicht wahr und verwelkte Blumen werden weggetan und kurz, die Verhältnisse werden also, soweit es geht, verändert. Aber der Tote rührt sich nicht und nimmt es auch gar nicht zur Kenntnis. Jetzt kommt einer an und sagt, komm, das ändert die Lage nicht. Es kommt alles auf den Willen an. Junger Mann, Bruder, den Toten an, du musst wollen. Du kannst leben, wenn du willst, los wolle. Und der Tote, der rührt sich nicht. Offenbar macht doch ein starker wieder nicht lebendig. Und dann kommt ein alter Rabbi an und sagt, Religion braucht man, Religion. Schwingt so ein bisschen Weihrauchkessel. Fängt an, ihm vorzulesen aus dem Talmud. Macht hier eine Waschung über ihm, da über der Stirn oder was. Der Tote rührt sich nicht. Weder Bildung, noch guter Willen, noch veränderte Verhältnisse, noch Religion. Und das ist der Augenblick, in dem Jesus erscheint. So, Silas Oswald Smith. Wo Jesus erscheint und sagt, ich, der Sohn Gottes, ich, der ich für dich starb, ich sage dir, steh auf. Und da strömt das Blut in ihn zurück. Und er richtet sich auf und er gab ihn seiner Mutter wieder. Und dann sagt Oswald Smith, wir sind tot. Tot in Sünden. Wir wollen alles böse. Wir sind selbstig, wir sind Lügen, wir sind unrein, wir sind tot in Sünden. Und da helfen nicht veränderte Verhältnisse und da helfen nicht der gute Wille, was haben die Jungs sich angestrengt, anders zu werden, ist nichts anders geworden, nicht. Und da hilft auch nicht Religionen, Gemurmel von mir oder was. Jesus, wenn Sie Jesus aufnehmen, erfahren Sie, ich bin gekommen, sagt er, dass die Menschen das Leben und volle Genüge haben sollen. Und nicht bei Ihnen, was Sie tun werden. Wir wollen beten. Herr, ich danke dir, dass du in den Strom der Zeitlichkeit gekommen bist Und ich danke dir, dass du die göttliche Weisheit gebracht hast, für uns zu sterben, für uns Verlorene. Und ich danke dir, Herr, dass du niedrig geworden bist und bittest uns, uns erlösen zu dürfen. Gib uns ein Herz, das dich aufnimmt. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 204, den vierten und sechsten Vers singen. Den vierten und sechsten Vers.
Der Siegesherr, dort zum Herrn und Herrn, hast du mich ewig gewonnen und dein Leben frei erwonnen. Sei Dank, Herr, deinen Blut, o Herr. Lass mich leiden, oh, all dein Leiden tun.
Stehend aus Anhang 16, den zweiten Vers, du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden Himmel an. Nun werden wir nochmal stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Dein ist das Heil und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen.